Diese Botschaft ist die Grundlage für Freude. Das ist, wo Freude herkommt. Und Freude ist ein sehr wichtiges, ernstes Thema des Königreiches. Amen. werden wir uns heute Abend mehr anschauen. Und übrigens, was nebenher quasi als Nebenwirkungen der Botschaft passieren kann, ist, dass du geheilt wirst, dass du von psychischen Krankheiten frei wirst, dass du von Depressionen frei wirst. Das kann nebenher einfach passieren. Und das sage ich nicht einfach nur so, weil das ist cool zu sagen, sondern weil wir das erleben. Ja, wir erleben das, weil die Message eine befreiende Botschaft ist. Amen. Und ganz oft haben wir Dinge, die wir mit uns rumschleppen, die kommen von Druck, die kommen von Lasten, die wir tragen, die wir nicht tragen sollen. Die kommen einfach von Sachen, wo wir außerhalb der Ordnung Gottes uns bewegen. Nicht absichtlich, nicht weil wir böse sind, sondern weil wir es so gelernt haben. Und diese Lasten, wenn die sich heben, kann manchmal dazu führen, dass eben sowohl physisch als auch psychisch Dinge sich heben von unserem Leben. Und das ist, was ich auch erwarte. Ja, also ich erwarte das, dass Gott sein Wort Zeugnis gibt durch Zeichen und Wunder. Das ist, was die Bibel sagt. Und das darfst du erwarten, dass das passiert. Wir erleben das immer wieder. Während der Predigt werden einfach Leute gesund. Ja, das ist einfach während gesprochen wird. Und ich liebe das, weil es beweist, dass es nicht um eine Person geht, die irgendwie jetzt ganz besonders heilig ist, in dem Sinne, was sie eh nicht geht. aber dass es der Geist Gottes selber ist, der das Wort bestätigt. Amen. Also das sind schöne Nebenwirkungen, die passieren können, während du zuhörst. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde circa und will nochmal in Teil 2 reingehen. Mir ist bewusst, dass diese Themen alle sehr viel tiefer bearbeitet werden können. Ja, also das ist mir sehr bewusst und dass wir die hier jetzt im Grunde nur anteasern. So, ja, das ist wichtig zu wissen. Das ist ein Riesenthema und es sollten auch Fragen kommen. Also jemand, der das hier liest, ja, und dann gibt es Menschen hier, die kennen die Botschaft, es gibt andere, die sind schon damit so befreundet und sagen, ja, cool, und dann gibt's welche, die hören das vielleicht das erste Mal oder so, klar, das erste Mal oder wie auch immer. Und es gibt Sätze in der Schrift, es gibt Verse, die anscheinend was anderes sagen. Ja, und ich will dir einfach nur sagen, es lohnt sich, tiefer zu graben. Es lohnt sich, Dinge zu hinterfragen, und zwar nicht auf eine rebellische Art, nicht auf eine reaktionäre Art, sondern als eine Art zu fragen, was ist denn Wahrheit? Was stimmt denn Jesus? Was ist denn wahr? Richtig? Das kann der Geist Gottes nutzen, um uns zu Sachen zu führen, die uns in die Freiheit führen und die am Ende ja Jesus verherrlichen. Das ist ja der Punkt. Am Ende geht es immer um Christusähnlichkeit. Und heilig zu sein ist nicht toll, ich bin jetzt heilig, sondern heilig zu sein bedeutet, dass du mit dem heiligen Gott in Einheit leben kannst. Das ist ja dass du die Gegenwart Gottes genießen kannst, dass wir verstehen können, dass wir die nicht irgendwie runterbeten, ja, nach 3 Songs kommt er endlich, weil er sich nicht mehr anhören kann, wie schief wir singen oder sowas, also oder wir lang genug in Sprachen gebetet haben, dass das Opfer reicht jetzt oder sowas, ja, das alles, was wir da beschreiben, sind nur Erfahrungswerte, aber eigentlich, was passiert ist, wir richten uns geistlich aus. Und auf einmal wird uns was bewusst. Nun heißt es nicht, dass Gott nicht souverän in seiner Gegenwart wirken kann, wie er will. Das ist natürlich klar. Aber eigentlich ist er die ganze Zeit da. Du läufst mit ihm rum. Er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er ist dir näher als die Haut, die du trägst. Du bist eins mit ihm, eins mit dem Weinstock. Ja, eins, Reben und Weinstock sind eins. Wo hört das eine, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Was ist, wir sind der Leib Christi, wir sind verbunden. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, 17. Das ist alles wahr. Das ist die ganze Zeit wahr. Wenn du es fühlst, ist es wahr, da ist es dir klar. Wenn du es nicht fühlst, ist es trotzdem wahr. Ne? Und das ist die gute Botschaft da drin. Und der Punkt, warum wir manchmal so lange brauchen, was wir dann Aufwärmsessions nennen und was auch immer ist, weil unser Fokus die ganze Woche auf was anderem liegt. Wir gucken die ganze Zeit die Welt an und unsere Fähigkeit und ich muss das hinkriegen. Und dann auf einmal kommt ein Gottesdienst und richtet uns auf die Herrlichkeit, die Wahrheit aus und dann braucht unsere Seele. Sie braucht, ja. Aber es ist nicht ein Werk, was wir bezahlen, damit Gott runterkommt. Das ist einfach nur eine Ausrichtung. Und wenn wir lernen könnten, ausgerichteter durch den Alltag zu laufen, Ja, sinnt auf das, was oben ist, Kolosser 3, 1 bis 3 und 4. Ja, richtet euch aus auf das, ein Bewusstsein zu etablieren, dass Gott mit mir ist, egal wo ich gerade bin. Das ist ja nicht nur im Sonntagmorgen im Gottesdienst oder hier in einem Seminar. Der ist auf der Arbeit, der ist in der Uni, der ist in der Schule, der ist überall. Wo du bist, ist er. Amen. So, und das im Bewusstsein zu haben, ändert alles. Ändert mein Verhalten, ändert meine Erwartungen, ändert, wie ich mit Dingen umgehe. Ich bin connected, ich höre innerlich, ich frage, was sagt er, wo geht's lang? Ich kriege Hilfe, ich kriege übernatürliche Hilfe, Dinge passieren, das Leben ist anders. Oder wie wir manchmal sagen, Leben ist anders unter einem offenen Himmel. Amen. Wenn ich die ganze Zeit denke, ich muss ihn erstmal aufreißen, ja, dann ist es komisch. Aber wenn ich verstehe, der Himmel wurde bereits geöffnet und der einzige geschlossene Himmel ist zwischen deinen Ohren, nämlich das, was du denkst, richtig, das ist der Himmel ist offen. Amen. Und da dürfen wir unser Denken erneuern. Und ich möchte jetzt mal gucken, wie... Jesus, hilf mir, wie wir hier reinkommen oder durchkommen. Aber ich möchte über Teil 2 sprechen, von dem, wovon wir befreit sind. Also wir haben jetzt einmal gelesen und gehört, wir sind von der Sünde befreit. Amen. Jemand von der Sünde befreit? Sehr gut. Der Rest, du kannst jetzt dich bekehren. Ja, okay, das nehmen wir erstmal so an. Das ist auf jeden Fall, wo Verse über Freiheit zu finden sind. Wie zum Beispiel einer der prominentesten, haben wir uns gerade angeschaut, Johannes 8. So, dann gibt es noch andere Verse über Freiheit. Zum Beispiel 2. Korinther 3, Vers 18 kennt auch jeder, oder 17, ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Oder wir haben es heute Morgen gehört von Sarah, ja, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Ich glaube, Galater 5, Vers 1 oder so. Ja? Und dann heißt es weiter, lasst nicht oder belastet euch nicht wieder mit einem Joch der Knechtschaft. Richtig? An anderer Stelle heißt es, wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, aber lieber Vater, dass wir uns nicht wieder fürchten müssten. Eine andere Stelle sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, 1. Johannes 4, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und Achtung, die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Anders ausgedrückt, die Angst kommt vor einer Angst vor oder durch eine Angst vor Strafe. All das beschreibt dieselbe Sache. Galater ganz deutlich, wenn man Kontext liest. Und auch 2. Korinther 3 ganz eindeutig, wenn du Kontext liest. Es ist nicht die Freiheit von irgendwas. Es ist die Freiheit vom Gesetz. Das ist die Freiheit, die dort steht. Es ist die Freiheit des neuen Bundes im Kontrast zum alten, dem Gesetz. 2. Korinther 3, wir haben nicht die Zeit, lies es zu Hause gerne mal nach, ja, redet über den Kontrast zwischen alten und neuem Bund und dass wir jetzt in dem neuen Bund sind, wo der alte im Vergleich zu dem neuen keine Herrlichkeit hat, obwohl er welche hat, aber er hat keine im Vergleich zum neuen. Und dass der Alte ein Dienst des Todes ist, mit Buchstaben in Steine eingegraben. Und dass der Neue ein Dienst des Geistes ist. Ja? Und dass wir daraus leben sollen. Und erzählt uns auch 2. Korinther 3, 18, was dieser Dienst des Geistes ist, nämlich Jesus zu betrachten. Anders ausgedrückt, wir sind vereint mit ihm, der Geist Gottes ist in uns und wir können jetzt Christus anschauen. Der Vorhang ist zerrissen, es gibt nichts mehr, was dich trennt. Und wir schauen ihn an und werden verwandelt, während wir ihn betrachten, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Heiligen Geist. Das ist jetzt also ein Beziehungsbund, der darauf gefußt ist, dass Christus selber, und dann dürfen wir dort ganz deutlich sagen, Gott selber, uns versöhnt hat mit sich selbst. Das heißt, die Beziehung ist geklärt. Amen. Die Beziehung ist sauber durch das Blut des Lammes. Und auf Grundlage dieser gesäuberten und geklärten Beziehung habe ich Gemeinschaft mit ihm, Beziehung mit ihm und sehe ihn, oder da sind wir wieder beim Erkennen, erkenne ihn, nehme ihn wahr, ja, lerne, wie er ist und darin spiegel ich mich. Deswegen sagen wir immer, wir lesen die Bibel nicht, um sie zu lesen, sondern damit sie uns liest. Amen. Damit wir einen Spiegel vorgehalten bekommen durch den Geist Gottes, der die Schrift zum Wort macht und uns Christus zeigt und wir denken, wow, und uns sehen in ihm, wer wir wirklich sind. Und das muss bedeuten, und das ist jetzt hier eine Schlussfolgerung, die ganz wichtig ist, ja, Jesus kam ja und hat das Gesetz, was hat er damit gemacht? Erfüllt. Okay? Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat es nicht abgeschafft. Er hat nicht gesagt, es ist weg, sondern er hat es erfüllt. Okay? Das heißt, er hat die Anforderungen, die das Gesetz an dich und mich gestellt hat, erfüllt. Das, was kein Mensch tun konnte, was nicht ging, warum nicht? Weil wir Sünder waren. Okay, weil das Gesetz ist ja gut und heilig und gerecht, richtig? Das sagt die Bibel selber. Aber es kann dich nicht gut und heilig und gerecht machen. War auch nie die Aufgabe des Gesetzes. Das ist, wo wir das verwechseln. Der Titus sagt ganz deutlich, das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig angewandt wird. Wenn man das Gesetz, anders ausgedrückt, so anwendet, wofür es auch gedacht war, dann ist es gut. Aber nur dann. Und dann sagt er weiter, für einen Gerechten ist das Gesetz nicht bestimmt. Nun, wer ist gerecht hier im Raum? Kann ich irgendwie mal sehen? Okay, manche sind sich noch nicht so sicher. Na gut, du bist im richtigen Seminar. Halleluja. Für einen Gerechten, das ist, wer du bist, wenn du es noch nicht weißt, durch Christi Werk, erkläre auch gleich warum, was das bedeutet, ja, gilt das Gesetz nicht mehr. Warum gilt es denn nicht mehr? Das müssen wir verstehen, weil das hat eine logische Schlussfolge, eine Komponente in sich, die einfach nicht einfach nur so ist, nicht einfach nur eine Aussage Gottes. Ja, du bist jetzt gerecht halt, weil ich mich so entscheide. Nein, Gott ist nicht Moslem, okay? Sorry, wenn ich das so sage, aber die wissen nicht, ob sie gerettet sind, weil sie eine Werksgerechtigkeitsreligion haben. Und wenn sie sich nicht anstrengen und die Werke tun, kommen sie nicht in den Himmel. Und sie leben unter großer, großer Angst vor Gott. Deswegen treibt es sie am Ende in diese ganzen dämonischen Machenschaften, die sie tun. Das am Ende ist alles nur Furcht. Alles nur Furcht. Und die von euch, die christliche Religion kennengelernt haben, wissen das auch. Furchtgetrieben. Aber der neue Bund, Christus, das neue Leben in Christus, ist nicht furchtgetrieben, sondern liebegetrieben. Amen. Von der Liebe bewegt, nicht von der Furcht. Und das ist so wichtig zu verstehen, aber es hat eine legale Grundlage. Und das ist, warum wir sicher sind. Das ist ja nicht, weil Gott sich sagt, ach ja, ich mache das jetzt mal anders. Ich mache jetzt mal den neuen Bund und der gilt jetzt, Leute, los geht's. So, ne? Nein, es gibt eine Grundlage, eine legale Grundlage dafür, warum wir gerecht sind und warum wir vollkommen genannt werden. Und das ist so ein Wort, da du kannst doch nicht sagen, wir sind vollkommen. Ja, ich muss verstehen, was Gott meint mit vollkommen. Vollkommenheit, neutestamentlich, bedeutet vollkommen vor dem Gesetz. Nicht vollkommen im Sinne von, du machst nie mehr Fehler oder dir können keine Fehler passieren, sondern vollkommen vor dem Gesetz. Du stehst vollkommen vor dem Gesetz. Der einzige Grund, warum es keine Verdammnis mehr gibt, ist, weil das Gesetz durch Christus, dem Austauschmenschen, an deiner Stelle erfüllt wurde. Und wenn du an Jesus glaubst, lebst du vor Gott in einem erfüllten Gesetz. Die Anforderungen des Gesetzes sind erfüllt in Christus und damit bist du gerecht. Und zwar so gerecht wie der Sohn Gottes selbst. Und so heilig wie der Sohn Gottes selbst durch das Werk vom Kreuz, ist ja klar, durch das Blut. Und du stehst vor Gott, als ob du nie gesündigt hättest. Was anderes ist gar nicht möglich. Dann ist das Evangelium Schrott. Was anderes ist nicht möglich. Das geht gar nicht. Versteht? Wenn man einmal das checkt, dann sieht man, wie verdreht das und durcheinander all das andere ist. Es hat überhaupt keine Konsequenzen in sich. Das ist total durcheinander. Entweder das Evangelium hat dich freigemacht und du bist genauso heilig, genauso gerecht und genauso vollkommen wie der Sohn Gottes selber vor dem Vater, oder es hat nicht funktioniert. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist so oder so, schwarz oder weiß. Das ist, entweder hat es funktioniert und es stimmt oder es hat nicht funktioniert und es stimmt nicht. Aber es gibt nichts dazwischen. Warum? Weil es gibt keine teilweise Heiligkeit, es gibt keine teilweise Gerechtigkeit und es gibt keine teilweise Vollkommenheit. So, denkt mal drüber nach. Ja? Ein bisschen weniger nicht heilig bedeutet nicht heilig. Ein fehlendes Stück von der Gerechtigkeit heißt, ist nicht mehr gerecht, ist ungerecht. Und ein bisschen weg von der Vollkommenheit bedeutet, es ist nicht mehr vollkommen. Das ist ja, warum die Worte so krass sind und warum sie uns manchmal so triggern. Und warum der menschliche Verstand dann sagt, das kann ja nicht gehen. Kann ja nicht vollkommen sein, kann ja nicht heilig sein, kann ja nicht. Ja, das ist, weil, ja, du kannst es aus eigener Kraft nicht, aber wenn er es für dich getan hat, dann solltest du es besser annehmen. Er hat das Gesetz erfüllt an deiner Stelle. Weiter in einen Plan einzuzahlen, der bezahlt wurde, halte ich für unklug. Ich warte auf den Tag, wo mein Haus abbezahlt ist. Ich werde keinen Cent danach noch an die Bank zahlen, da kannst du aber sicher sein. Okay, der Vertrag ist erfüllt, finito, das war's. Okay, und deswegen ist es das aber, was wir machen, wenn wir versuchen, durch Gesetz zu Gott zu kommen. Erstens, und das, ich will es einfach nochmal deutlich machen, das Gesetz war nie dafür da, damit du heilig wirst oder gerecht oder vollkommen. Und es war nie dafür da, damit du dadurch zu Gott kommst. Das war nie die Aufgabe. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister gewesen, der dir sagen wollte, hey, du bist ein Sünder. Und weil ich jetzt hier vor dir schreibe, wie es eigentlich gehen sollte, boom, und du siehst, kriege ich nicht hin, wird Sünde offenbar. Das Gesetz offenbart Sünde, nimmt sie nicht weg. Es rettet dich also nicht, sondern es führt dich zum Retter, wenn du es verstehst, wenn du demütig bist, wenn du sagst, okay, gut, ich glaube, ich brauche einen Erlöser. Und Jesus sagt, ja. Aber nachdem du erlöst wurdest, ist das Gesetz nicht mehr für dich. Jetzt hast du den Heiligen Geist. Schau her. Der dir zeigt, wer du wirklich bist. Der dich in die Gerechtigkeit führt, in die Heiligkeit führt, in die Identität führt. Dir sagt, konstant sagt, wer du bist. Manche denken, der Heilige Geist ist nur so ein Aufpasser, der die ganze Zeit immer, Fehler, 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 Fehler. Wo steht das denn in der Bibel? Ich challenge dich. Wo steht das in der Bibel? Schwer zu finden. Ja, aber in Johannes 14, da heißt es doch, dass er überführt von Sünde. Ja, wen denn? Lies den nächsten Vers. Wen denn? Die Welt. Ach so, bist du in der Welt? Meine Bibel sagt, wir sind nicht mehr von der Welt. So, ne, der Geist Gottes leitet dich wohin? In die Wahrheit. Und wer war nochmal Wahrheit? Wer war nochmal Wahrheit? War das eine Lehrmeinung oder eine Person? Ah, er leitet mich in meine Identität. Ah, der Geist Gottes, der jetzt in mir leben kann, weil ich heilig und gerecht bin. Weil er ist ja heilig, er kann nicht in einem dreckigen Gefäß wohnen. Richtig? Zieht er ein in die fertig gemachte Bude, die erkauft wurde vom Vater durch sein Blut. Draußen steht jetzt nicht mehr ein Schild zu verkaufen, das ist weg. Da kann nicht mehr jeder rein. Du bist besetzt worden. Ja, das ist, du gehörst dem Vater. Amen. Er hat das Haus gekauft. Und er hat es schön gemacht innen und er will dir zeigen, wie schön es ist. Amen. Und das jetzt kannst du ja Gott erkennen deswegen. Das ist ja alles so krass. Das ist die Grundlage dafür, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Also okay, nochmal von vorne. Ich habe mir was aufgeschrieben, komm nicht über den ersten Vers, den habe ich noch nicht mal vorgelesen. Also, der Mensch sündigt, ich mache es mal ganz kurz, der Mensch sündigt, Gott bringt das Gesetz, welches gerechte und heilige Werte hat, aber damit die Sünde als Sünde erkannt wird, weil vor dem Gesetz konntest du Sünde nicht als Sünde erkennen, ging nicht. Und dann heißt es in Römer 3,20, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aber Erkenntnis von Sünde macht mich nicht frei von Sünde. Richtig? Okay, dann lesen wir Römer 3, 21 bis 24. Jetzt aber ist ohne Gesetz, oder man könnte sagen getrennt von Gesetz, oder man könnte sagen ohne Mitwirkung von Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Oh, lass uns mal auf der Zunge zergehen. Jetzt ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Ohne das Zutun vom Gesetz, ohne das Zutun von dem Gesetz, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Doppelpunkt. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist ja normal, oder? Wir glauben. Der Gerechte wird durch Glauben leben, richtig? Er glaubt einfach. Und es wird ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst gerechtfertigt. Wir alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, was es auch bedeutet? Dass wenn Gott es wiederherstellt, wenn Gott dich gerecht gemacht hat, mangelt dir die Herrlichkeit Gottes nicht mehr. Du läufst jetzt also nicht rum und denkst, oh, mir fehlt die Herrlichkeit. Nein, du entdeckst immer mehr von seiner Herrlichkeit. Warum? Weil du hast Zugang. Dich trennt nichts von seiner Gegenwart. Dich trennt nichts von seiner Liebe, außer du glaubst es. Wenn du es glaubst, erfährst du es nicht. Getrennt bist du trotzdem nicht. Verstehe den Unterschied zwischen einer Realität, die die ganze Zeit wahr ist, Auch wahr, wenn du sie nicht glaubst. Aber wenn du sie nicht glaubst, hast du keinen Zugang dazu, sie zu erleben. Weil Glauben greift auf diese unsichtbaren Wahrheiten zu mit einem Ziel. Der Glaube verwirklicht, was er hofft. Er ist überführt von Dingen, die er nicht sieht. Hebräer 11,1. Also, was passiert ist, der Glaube sagt, ja, durch den Geist Gottes in dir, sagt, ja, ich bin gerecht und heilig und greift auf diese im Unsichtbaren liegende Realität zu. Leben im Geist, nicht im Fleisch, nicht im Sichtbaren, nicht im, was die Medien, was die Umstände, was die Menschen, was mein Körper, was das Bankkonto, was das alles mir sagt, sondern okay, es gibt eine höhere Realität, das Reich Gottes ist im Unsichtbaren, eine höhere Wahrheit, ja, es ist wahr, was ich vor Augen sehe, aber es gibt etwas Wahreres, was da drüber steht, Amen. Und ich lerne jetzt als Christ aus dem Unsichtbaren, deswegen wandeln wir im Glauben und nicht im Schauen, greife ich zu auf diese Realität, damit sie sich verwirklicht in meinem Leben. Das ist das Ziel. Am Ende ist es nicht eine unpraktische Geistlichkeit, sondern am Ende ist es eine sehr, sehr praktische Geistlichkeit, die das, was im Himmel ist, auf die Erde bringt. Warum sollten wir beten wie im Himmel so auf Erden, wenn es Gott, wenn es egal wäre und wenn es nicht passieren soll? Macht gar keinen Sinn. Okay, also das ist eine Wahrheit und die greifen wir und Gerechtigkeit wird in uns geformt. Und das Ergebnis ist, dass ich nichts zum Rühmen mehr habe. Ich kann nicht da stehen und sagen, guck mal, wie toll ich bin, was ich alles geleistet habe, gemacht habe, was ich alles hingekriegt habe und jetzt brauche ich eine Medaille. Ja, so, das geht nicht. Es gibt keinen Ruhm mehr, wenn wir das verstehen. Deswegen sagt Paulus, ich rühme mich nur in Christus und ich rühme mich nur in meiner Schwachheit und ich rühme mich nur im Kreuz. Das sind die drei Dinge, die ich gefunden habe, womit Paulus angibt. Damit gibt er an. Aber er sagt nicht, guck mal meine Werke, guck mal meine Taten, guck mal, was ich alles gerissen habe, ich bin so toll, ich bin so krass und Gott wird mir irgendwann eine Medaille geben. Das ist, was er nicht sagt. Er sagt, hier bin ich, ja, und alles, was ich bin, bin ich durch Gnade. 1. Korinther 15, 5 oder sowas oder irgendwie so, ja, oder 10. 1. Korinther 15, 10. Alles, was ich bin ich durch Gnade und die Gnade ist nicht umsonst gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Und da siehst du, Gnade ist weder ein Faulheitsprotokoll noch irgendwie, wir sitzen nur die ganze Zeit auf dem Sofa und ich bin begnadigt und so weiter. Nein, wenn du das verstehst, wird so ein Feuer in dir entzündet, so eine Vision dein Herz durchbohren, da kannst du nicht auf dem Sofa sitzen. Ja, du solltest vielleicht ab und zu mal, okay, aber innerlich denkst du, ich muss die Welt retten. So, weil die ganzen Möglichkeiten des Himmels auf einmal offen sind. Ich meine, überleg doch mal, was es heißt, wenn das Gesetz erfüllt ist an deiner Stelle. Bedeutet das, ich meine, lies mal 5. Mose 28. Da hast du dann 7 Verse oder so am Anfang, 7 oder 8 oder 6, keine Ahnung, sind Segen. Wenn du all das hältst, dann wirst du gesegnet sein. Dann wirst du das Haupt und nicht der Schwanz sein. Dann wird alles gelegen, keine Fehlgeburten. Dann wird immer alles voll sein, du wirst reich. Ja, das basically ist das, was er sagt. Ja, du bist gesegnet, im Natürlichen gesegnet, okay? Wenn du alles tust, was der Herr dir sagt, wenn du alles tust, wenn du nicht alles tust, und dann kommen irgendwie 28 Verse oder sowas, purer Fluch. Also wenn du mal depressiv werden willst, lies das mal durch. Es ist wirklich heftig, ja. Und dann sitzt du davor und was betrachtest du denn? Und dann sagt er, wähle Leben. Und manchmal predigen wir das immer noch. Und ja, wir wählen das Leben. Ich weiß, was gemeint ist. Aber das Ding ist, wir lesen einen alten Bund. Das ist der Wenn-Dann-Bund. Wenn du tust, dann kriegst du. Und wenn du nicht tust, kriegst du auch was, aber nichts Gutes. Und jetzt sagt er, ich erfülle dieses Gesetz, damit der Segen Abrahams auf die Nation kommt in Form des Heiligen Geistes. Ich erfülle das, damit du gesegnet sein kannst. Ich erfülle das. Was heißt denn das? Oh, es ist so krass, Leute. Ich meine, ich fasse hier gerade Bomben zusammen. Weißt du, da explodiert man eigentlich regelrecht. Ja, das ist, weil das so krass ist. Weil wenn du ein erfülltes Gesetz, bedeutet, dass die Segnungen des Gesetzes in deinem Leben wirksam werden und du nicht mehr verflucht bist. Weil die Christen sagen, ich bin verflucht. Ich sage, halt die Klappe, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Sprich doch mal was anderes aus über dein Leben. Nimm doch mal die Autorität, die Gott dir gegeben hat. Warum hast du Sprache bekommen, wenn es das Ruder deines Lebens sein soll? Warum sollst du glauben? Warum? Ihr nicht, ich weiß. Aber ihr kennt Leute, das ist das Fleischlichkeitsproblem. Wir haben nicht gelernt, im Geist zu wandeln. Wir machen alles hier oben. Und dann ist alles logisch und dann ist alles unlogisch, was vom Himmel kommt. Ist ja klar, weil das, was vom Himmel kommt, ist nun mal nicht logisch. Das ist nicht humanistisch, das ist nicht der Geist der Welt, das ist der Geist von oben, das ist der Geist der Sohnschaft. Das ist eine andere Möglichkeit, die in unser Leben kommt auf einmal. Und ja, das heißt nicht, dass immer alles super funktioniert und einfach ist, aber je mehr wir uns darauf ausrichten, umso mehr erleben wir diese Realität. Umso mehr erleben wir das Eingreifen Gottes in unsere Welt. Aber wenn wir nicht mit ihm rechnen, sondern alles nur von uns selber abhängig machen, wozu brauchen wir ihn denn eigentlich? Das ist für mich die große Frage immer. Ich sage, wenn Gott nur so groß ist, wie ich denken kann, wozu habe ich ihn denn? Weil immer, wo ich aufhören kann hier oben in meiner Nussschale, hört er auf. Wie tragisch ist das denn? Ich möchte einen Gott, der Dinge kann, die ich nicht kann. Amen. Bedeutet, ich muss das Recht zu verstehen manchmal aufgeben. Und ich muss an den glauben, der alles erfüllt und von dem alles kommt. Ja, woher kommt meine Hilfe? Von den Bergen? Von den Mächtigen? Von den Großen? Von den Tollen? Von den Businessleuten? Nein, sie kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mein Vertrauen ist auf ihm, nicht auf Menschen. Mein Vertrauen ist nicht auf mich selber. Mein Vertrauen ist auf ihn. Amen. So, er hat das Gesetz erfüllt. Ich bin gerecht vorm Gesetz. Vollkommen gemacht. Und dann pflanzt er mich in sich hinein. Er wird die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird was? Freimachen. Ich bin im Erstgeborenen. Versteht ihr, das Ganze ist so wild, das zieht sich durch die ganze Bibel. Er ist der Erstgeborene, er ist der Erbe. Richtig? Er ist der Erbe. Nun, jetzt nimmt Gott in seiner Liebe und Gnade für dich, der du nichts dafür getan hast und einfach nur Blödsinn im Kopf hattest, also ich jedenfalls, sorry. Ja, ne? Nimmt mich und sagt, ich pflanze dich jetzt, du hast nichts verdient, du hast es nicht gemacht, du hast nichts dafür getan, du hast eigentlich nur was dagegen getan, aber ich liebe dich so sehr und ich sehe in dir was vielleicht du noch nicht siehst und was andere vielleicht auch noch nicht sehen, aber ich sehe in dir deinen wahren Wert. Und ich liebe dich genug, um den höchsten Preis zu bezahlen für dich, um dir zu beweisen, wie sehr ich dich liebe. Es ist, niemand zahlt einen hohen Preis für etwas, was nichts wert ist. Come on. Sag nie wieder, ich bin nichts wert. Bin nichts wert. Oh, jetzt fühle ich mich noch wertlos. Okay, sorry. Keine Klatsche. Klatsche geht weg. Komm her. Amen. Ja, du kannst doch nicht wertlos sein, wenn Gott den höchsten Preis zahlt. Ich meine, was ist das für eine religiöse, ja? Ja, wirklich, Gott zahlt das Höchste, was man zahlen kann. Verstehst du? Tiefer, größer, mehr kann man nicht bezahlen. Und du sagst, ich bin nichts wert. Das ist eine Lüge aus der Hölle, lach mal drüber. Ich war es wert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, Amen. Ja? Und jetzt nimmt er mich und sagt, okay, ich wasche dich, mach dich sauber. Das ist, was Jesus tut, das lesen wir in Kolosser 1, ja, und präsentiere dich heilig, vollkommen und tadellos vor dem Vater. Hier, Papa, deine Kinder zurück. Ich meine, das ist, und setzt mich in Christus in den Erstgeborenen. Deswegen bin ich Erbe. Versteht ihr, das ist alles logisch eigentlich. Das ist alles in sich. Wenn man die Offenbarung einmal kriegt, dann ist das systematisch, wenn du so willst. Gerecht gesprochen, weil das Gesetz erfüllt ist, ja, vollkommen vor dem Gesetz. Erbe in Christus, weil ich in den Erstgeborenen gesetzt wurde, gehört mir natürlich das Königreich. Ist doch logisch. Ist doch klar, ich bin der Erstgeborene in ihm. Jeder von uns. Das ist die Gemeinde. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und er macht mich heilig. Durch sein Werk vom Kreuz. Komplett heilig. Er vergibt alle meine Sünde. Schon prophezeit, Psalm 103, oder? Der da vergibt alle deine Schuld, der da heilt alle deine Krankheiten. Ich bin in ihm geheilt. Übrigens, ja, ich war jetzt die Woche, hatte ich ein bisschen Schnupfen, ich sage immer, mein Körper schauspielert. Dann, aber weißt du, was ich über mir sage? Weißt du, was ich über mir spreche? Ich bin nicht jemand, der versucht, geheilt zu werden. Ich bin geheilt und werde mit Krankheit angegriffen. Es ist ein anderes Denken. Es ist eine andere Perspektive. Ich versuche nicht, geheilt zu werden, ich bin geheilt. Und ich werde angegriffen mit Krankheit, okay, aber ich bin der Geheilte. Meine Identität ist Heilung, nicht Krankheit. Und das ist ganz wichtig, egal mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen du zu kämpfen hast. Aber das Erste ist immer Identität. Du bist nicht deine Krankheit. Du bist nicht deine Fehler. Du bist nicht dein Versagen. Nur weil du versagt hast, macht dich das nicht zum Versager. Nur weil du einen Fehler gemacht hast, bist du nicht ein Fehler. Nur weil du Krankheitssymptome hast, bist du nicht eine Krankheit. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Amen. Du bist, das ist so krass. Ich meine, manchmal denke ich mir auch so, Gott, kann das eigentlich wahr sein? Und dann merke ich so, das Evangelium ist so gut, du brauchst Gott, um es zu glauben. Es ist einfach zu krass. Es ist einfach nicht, du musst, selbst da muss ich kapitulieren. Selbst da muss ich sagen, Gott, das ist zu hoch für mich. Ich check das nicht, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ich brauche Erkenntnis Gottes. Ich brauche dich, dass du mir das zeigst. Weil aus mir selber heraus kann ich mit der Offenbarung nicht kommen. Ja, und jetzt lebst du unter Gnade, denn wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade, Römer 6, 14. Deswegen wird die Sünde nicht über uns herrschen. Ist so. Leute versuchen aus eigener Kraft über Sünde zu regieren. Gott segne das Herz dieser Menschen. Sie wollen was Gutes tun. Sie wollen nicht sündigen. Aber so rum werden sie es nie schaffen. Wird nicht funktionieren, es wird nur schlimmer. Und die kleinen Erfolge, die sie vielleicht haben, weißt du, was die dann machen? Die machen uns dann stolz. Und dann erzählen wir es den anderen und sagen, streng dich mehr an. Wenn du dich mehr zusammenreißt, kriegst du auch ein bisschen Erfolg wie ich. Problem ist, ein bisschen Erfolg ist vom heiligen Gott nicht nix. Ist nix. Ein bisschen Heiligkeit ist keine Heiligkeit. Funktioniert nicht. Manche klettern Heiligkeitsleitern. Ich sage immer, wie hoch bist du schon? Wie viel Prozent heilig hast du schon? 80%, 90%, 95%. Ist nicht genug. Ist nicht genug. Und das merke ich. Ich merke, es ist nicht genug. Ich merke, es ist nicht genug. Oder ich könnte sagen, ich gebe auf. Aber nicht in die Hände des Feindes, sondern in die Hände meines Gottes. Ich lasse los. Und ich erlaube ihm, sein Werk in mir zu tun. Ich erlaube ihm, sein Wesen in mir hervorzubringen. Ich lebe nicht mangelgetrieben. Ich lebe nicht angstgetrieben. Ich lebe als ein Sohn Gottes, Erbe des Königreiches, in die Fülle versetzt, in den Segnungen des Himmels, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Ich verlasse mich nicht auf mich. Ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Auf all meinen Wegen erkenne ich nur ihn und er selbst bahnt meine Wege. Ich folge ihm. Er ist alles, was ich brauche. Meine Seele ist nicht unbegrenzt. Ich vertraue auf den Herrn, ich werde fett gemacht. Ich werde reichlich gesättigt. Es ist einfach zu krass. Es macht mich trunken. Es macht mich besoffen mit der Herrlichkeit Gottes. Es macht mich voll. Es ist der Zugang des Himmels. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Nun gibt es Widerstände, natürlich gibt es Widerstände. Weißt du, wenn du mit der Botschaft keine Widerstände hast, dann hast du auch die Botschaft wieder nicht. Mit dieser Botschaft, das hasst der Feind wie nichts anderes. Aber wenn du die Botschaft hast, hast du überhaupt keine Angst vor seinem Hass. weil du weißt, es ist besiegter Feind. Ich bin so gerecht, er hat nichts an mir. Dann sagst du, wie kannst du das sagen? Ja, was Jesus gesagt hat. Der Teufel kommt, der hat nichts an mir. Der Teufel kommt, der hat nichts an mir. Warum nicht? Weil ich bin in Christus. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Wie kann er was an mir haben? Wenn ich gerecht bin wie Christus, wo hat er bitte einen Hebel? Seid ihr da? Ich weiß, es ist krass. Es ist tief. Und es ist auch anstößig. Ist mir sehr wohl bewusst. Und es kann auch Fragen aufwerfen. Und es sollte es. Aber ich lade euch ein, reinzugehen, nachzuforschen, zu graben, ein Goldsucher zu sein. Sagen, Jesus, ich muss wissen, ob das stimmt. Weil wir können uns nicht leisten, aus zweiter Hand Offenbarung zu leben. Ich sage, so wie es ist, du kannst dir nicht leisten, durch die Botschaft eines Predigers zu leben. Können wir uns nicht leisten. Wir müssen selber zur Quelle gehen. Weil wenn wir keinen Mittler mehr brauchen, weil wir den haben, den Christus in uns, dann heißt es auch, dass wir auch nicht nur leben können durch die von Gott gesetzten Leute, die was austeilen, sondern wir müssen selber hier reingehen. Selber sagen, Gott, ist das so? Ich ende hiermit, als ich das gehört habe, das erste Mal, dass ich kein Sünder mehr bin, hat mich das richtig geärgert. Ich war richtig sauer. Warum war ich sauer? Weil ich war ein Mensch mit einem neuen Herzen. Die Bibel sagt, er legt ein neues Herz in uns rein, einen neuen Geist, richtig? Und dieses neue Herz, wenn du dich bekehrst, wenn das in dir wirksam wird, will das Gute. Nun, das Problem ist nur, das Gute wollen heißt nicht immer, dass wir es auf die richtige Art und Weise tun. Deswegen sagt die Bibel, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, richtig? So, und ich wollte das Richtige. Ich wollte Gott, ich wollte heilig leben, ich wollte das alles machen. Und dann habe ich gelernt, dass ich eine gute und eine böse Natur habe. Eine sündige und eine heilige Natur. Und ich muss jetzt dafür sorgen, durch meine fromme Leistung, dass die heilige Natur immer die Oberhand hat, damit nicht morgens der böse Konrad aufwacht, sondern der gute. Und ich habe gefastet, weil ich so passionate, leidenschaftlich war, wollte Gott. Und ich habe gefastet und gelitten und habe alles Mögliche gemacht, damit das, und natürlich auch mittlerweile gemerkt, so wow, wenn das jetzt alle tun würden wie ich, dann hätten wir schon Erweckung, ja. Wenn wir uns alle so anstrengen würden wie ich, dann würde es schon anders laufen im Leib Christi. Wenn alle so fasten würden wie ich. Und da merkst du schon, es fängt schon an, so ein bisschen off zu werden. Ja? So ein bisschen wie, wenn alle dich so anstrengen wie du, so dann, was ist das? Das ist eine Überheblichkeit. Da kommt eine Arroganz rein. Wie kommt eine Arroganz rein? Eine Arroganz kommt nur dann rein, wenn du denkst, es hat mit dir zu tun. Du bist der ausschlaggebende Faktor. Wenn. Okay. Und dann höre ich und dann habe ich halt einen gewissen Erfolg. Ja? Ein gewisses bisschen funktionieren Sachen. Na klar, weil man richtet sich aus auf geistliche Sachen, Dinge funktionieren. Gott gebraucht uns ja nicht wegen unserer Theologie, sondern trotz unserer Theologie. Amen. Gott gebraucht uns, weil wir uns zur Verfügung stellen. Schon mal gemerkt? Ja, wir denken immer, weil wir so toll sind. Nein, weil du Ja gesagt hast. Und dann gebraucht er uns. Und dann kam das so ein bisschen rein. Dann höre ich auf einmal, du bist heilig. Ja, dann höre ich das erste Mal so eine Predigt. Du bist heilig. Du hast keine sündige Natur mehr. Und alles in mir brüllt. Was? Warum brüllt es in mir? Ja, weil ich mich ja gerade so anstrenge, das zu töten, was mir gerade gesagt wird, nicht mehr da ist. So, was macht denn das mit einem? Natürlich macht es einen sauer. Warum? Weil es Werksgerechtigkeit ist. Das Gesetz verfolgt immer die Gnade. Das ist immer so. Weil Gnade und Gesetz zusammen nicht funktionieren. Das geht nicht. Du musst Gnade pur trinken. Gesetz plus Gnade gleich Gesetz. Gnade ist gleich Gnade. Anders geht's nicht. Kannst du Gnade nichts hinzufügen. Gnade ist ein Geschenk. Und dann habe ich das gehört und alles in mir brüllt und das alles umsonst und so weiter. Ganzen Schmerzen und das ganze Leiden und das ganze nicht genießen und das ganze und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn das stimmt, dann musst du das mir zeigen. Ich kann das nicht einfach nur hören von jemandem. Ich muss das wissen. Und dann ging eine Reise los, woraus mein Buch entstanden ist, Freiheit ruft, ungefähr 5 Jahre. Ich habe daran geschrieben, ich sage immer nicht die ganze Zeit, dann wäre es ein bisschen dicker. aber die Offenbarung da drin hat so lange gebraucht, weil ich lese was und dann denke ich mir so, jetzt habe ich es. Und dann lese ich ein bisschen weiter und denke, oh, was? und da habe ich gerungen, ja, wirklich gerungen mit Gott. Aber das ist der Grund, warum ich heute hier stehen kann und sagen kann, selbst wenn deine größten Glaubenshelden, ja, du kennst sie, was anderes sagen würden, du hast immer noch eine sündige Natur, dann könnte ich respektvoll sagen, es ist für mich in Ordnung, dass du diese Schlussfolgerung hast. Ich muss dich deswegen nicht diffamieren, schlecht reden, als Irrlehrer hinstellen, das habe ich gar nicht nötig. Amen. Kann ich weiter lieben als Bruder, Schwester, aber ich glaube das nicht. Ich bin gerecht, ich bin heilig, ich bin vollkommen vor dem Gesetz und ich genieße die Frucht. Und das ist ja gar nicht so unwichtig. Genieße die Frucht in Ehe, in Familie, im Dienst. Ich genieße das in meinem Herzen. Ich bin kein gestresster Prediger. Ich sitze nicht die ganze Zeit, oh, hoffentlich wird das was. Und, oh. Nun fühle ich mich manchmal gechallenged und so weiter. Natürlich, gar keine Frage. Aber insgesamt lebe ich in Frieden, nicht in Druck, nicht in Leistung, Nicht in hoffentlich kriege ich die Leistung hin, hoffentlich mögen sie meine Predigt, hoffentlich wird das Wochenende gut. Nein, das Wochenende kann nicht anders als gut werden. Warum? Weil die Botschaft gut ist. Nicht wegen mir, sondern weil Gott gut ist. Amen. Und darin darf ich mich entspannen. Daran bin ich in die Ruhe eingekehrt. Und aus dieser Ruhe lebe ich. Amen. Aus dieser Ruhe darfst du leben. Aus dieser Ruhe. Nicht ein Versuch, eine christliche Leiter zu klettern, nicht irgendjemand zu werden. Ich habe es schon mal gesagt, aber hiermit ende ich jetzt wirklich. Wenn du bist bereits in Gottes Augen alles, was du jemals sein kannst. Dort startest du. Wir sagen das immer so, wir können uns nicht leisten, woanders anzufangen, als dort, wo Jesus aufgehört hat. Verstehst du? Das, was Jesus vollbracht hat, ist dein Startpunkt, nicht dein Versuch, es zu kriegen. Ist dein Startpunkt. Er setzt sich also an die Spitze der Leiter, wenn wir von der Leiter sprechen. Ja, es gibt die Erfolgsleiter, ich klettere die Erfolgsleiter. Erst Jugendpastor, dann werde ich richtiger Pastor. So, na, okay, wir werden an die Spitze der Leiter gesetzt. Wertvoller geht nicht, wichtiger geht nicht, geliebter geht nicht. Alles hast du, was irgendwie wichtig wäre für dein Leben, ist angelegt in dir. Und alles, was du jetzt tun kannst, ist Folgendes. Du kannst die Leiter nur runterklettern, indem du damit, was du bekommen hast, anfängst zu dienen. Was anderes geht nicht. Du arbeitest nicht für Identität, du arbeitest nicht für Heiligkeit, du arbeitest nicht für Gerechtigkeit, du arbeitest nicht für Vollkommenheit, du arbeitest nicht für die Dinge Gottes, damit Gott dir irgendwas geben kann. Du bezahlst nichts mehr. Warum? Weil du alles bereits hast in Christus. Du bist in ihm zur Fülle gebracht. Amen. Es ist alles vorhanden. Und jetzt fängst du an, das zu entpacken, indem du anfängst zu dienen, treu zu sein. Was passiert, wenn man darin sicher ist? Man muss sich nicht beweisen. Man kann warten. Warum? Weil Wartezeiten sogar happy sein können. Wer hätte das gedacht? Oh, habe ich das gerade gesagt? Warten, geduldig sein, muss kein Stress sein. Wusstest du das? Das ist ja, wenn du in der Fülle bist, wenn Gott dein Glück ist, wenn du alles hast, warum muss ich denn noch irgendwas brauchen? Nun habe ich eine Vision, habe ich einen Traum, habe ich, ja natürlich, aber mein Traum oder die Erfüllung meines Traumes ist nicht der Grund meines Glücks. Es wird immer besser. Das ist immer mehr der Grund für Freude. Versteht ihr, warum Freude möglich ist überhaupt? Weil ich nicht irgendwas hinterherjage, damit ich glücklich werde. Mich hat das Glück gejagt, hat mich zu Boden geworfen, sich draufgesetzt, angekettet, hat gesagt, ich hab dich. Ich habe gesagt, ich gebe auf. Und es ist einfach wunderbar. Es ist einfach die Grundlage für alles, was wir tun, ist nicht, damit wir was kriegen. Die Grundlage für alles, was wir tun, ist, weil wir was gekriegt haben. Und daraus leben wir und das bedeutet Freiheit. Und dann werden wir auch nicht so schnell so komisch, gerade wir Charismatiker, ja, so, ich würde da wahrscheinlich einkategorisiert werden. Und gerade wir sind manchmal so bekloppt, also sorry, aber es ist manchmal wir sind die bescheuertsten von allen. Weil wenn wir nicht, Entschuldigung, das ist nicht ganz so, ne, aber ich darf das sagen, weil ich selber da einkategorisiert werden würde. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind in Christus, benutzen wir unsere geistlichen Gaben und Engelserscheinungen und sowas, um uns selbst darzustellen, um uns Identität geben zu lassen, um wichtig zu sein, um Likes zu kriegen, um was. Und das ist gruselig, das ist manipulativ, kontrollieren. Und mit Recht deckt Gott ganz viel Schwachsinn da drin gerade auf. Mit Recht weltweit, aus Amerika und so weiter, wer es ein bisschen auskennt, deckt Gott Zeug auf, weil es geht so nicht weiter. Aber wenn du in der Identität in Christus verwurzelt bist, wenn du weißt, wie geliebt du bist, wie gerecht du bist, wie heilig du bist, aus Gnade, nicht aus Leistung, werden Dinge so viel einfacher, so viel besser. Man muss nicht mehr jemand sein und diese komischen, ne, ich sage jetzt nicht, wie wir es gestern genannt haben, diese Vergleiche, wie man wo es einfach anstrengend ist. Ja, es ist anders. Auf einmal können wir uns mit Wertschätzung betrachten, mit Liebe betrachten. Auf einmal können wir uns hochheben, wir können uns ehren, wir können uns feiern. Mann, Gott bewahre, aber wir können den Erfolg von jemand anderem feiern. Wir können feiern, wenn jemand mehr Erfolg hat als ich. Sowas geht? Ja, das ist im Himmel normal. Amen. Das ist im Himmel völlig normal. Danke, Jesus. Amen.